Herr Bach, wenn ich eine
Ja.
Frage stellen darf. Also wenn wir jetzt zu dem Prozess kommen, das Bild, was ja auch Hannah Arendt mit entworfen hat, entsteht ja auch von dem Anblick, den Eichmann in diesem schusssicheren Glaskasten mit seiner kleinkarierten Ausrichten der Bleistifte und der Art, wie er sich da dargestellt hat als kleines Rädchen, als kleiner Befehlsempfänger. Das hat ja auch ein bisschen diese Wirkung verstärkt, dass zum Teil eben seine Rolle falsch eingeschätzt wurde. Also für Hannah Arendt, sie hatte ja gerade ihre große Studie über den Totalitarismus vorgelegt und für sie passte so ein Typ genau als funktionierendes ja. Rädchen in den Totalitarismus hinein. Darum hat sie ihn auch so empfunden. Aber Sie haben mir auch schon berichtet, dass Sie ihn ganz anders in der Beobachtung des Prozesses teils erlebt haben. Wenn Sie diesen Teil nochmal sozusagen aus der direkten Anschauung, wie auf bestimmte Phasen des Prozesses, auf bestimmte Vorwürfe, auf bestimmte Zeugenaussagen, wie er da reagiert hat, gibt sich doch, glaube ich, eine Korrektur.
Ja. Was das Bild anbetrifft, ich wurde sehr oft gefragt, was ist der für ein Typ, was hat ihn bewogen? Ich bin immer sehr vorsichtig bei jedem Angeklagten, nicht so jemanden nur so einzuteilen, wie jemand ist nur ein Mörder oder nur ein Robot oder nur ein Bürokrat oder nur ein Nazi. Menschen sind nie nur etwas. Ja, Menschen sind eine Kombination von Eigenschaften, gehen auch durch Entwicklungsstadien hindurch. Mein Gefühl war, was Eichmann anbetrifft, dass er am Anfang ein Experte war, als Referent in der Judenabteilung, weil er glaubte, das ist gut für seine Karriere, dass er da Fortschritt machen kann und so ein gutes Pferd voranzureiten. Dann, wenn man jahrelang hindurch sich beschäftigt nur mit der Verfassung und Tötung von unschuldigen Menschen, ich glaube, muss man entweder irgendwie wahnsinnig werden oder durch irgendein Verteidigungssystem sich davon überzeugen, dass man etwas tut, was vielleicht zu rechtfertigen ist oder vielleicht positiv ist oder sowas. Und da hat er sich da anscheinend davon irgendwie überzeugt und dann konnte er keine Unterschiede mehr machen, denn dann wäre er ein gewöhnlicher Mörder geworden. Und dann konnte man sehen, dass in der Entwicklung zum Ende des Krieges, da war er dann völlig identifiziert mit diesem sträflichen Vorgehen. Und das konnte man auch sehen. Auch seine Freunde haben ausgesagt in verschiedenen Prozessen und anderen Stellungnahmen, dass er gesagt hat am Ende des Krieges, ich weiß, der Krieg ist verloren, aber ich werde meinen Krieg noch gewinnen. Und dann fuhr er nach Auschwitz, um die Tötungen von 10.000 pro Tag auf 12.000 pro Tag heraufzusetzen. Dann hat, als die deutschen Generäle an der Ostfront inständig gebeten hatten um jeden Zug mit Munition und mit Verstärkung, da hat er mit List und Tücke Priorität bekommen für seine Todeszüge. Trotzdem, er musste wissen, dass das eigentlich den deutschen Kriegseinsatz schadet. Es war dann eine Diskussion, da wurde mal vorgeschlagen, und Eichmann hat das unterstützt, dass ein Viertel Juden in der deutschen Armee, einen jüdischen Großvater oder eine jüdische Großmutter, dass die kastriert werden oder in Konzentrationslager kommen. Also Keitel, der Oberkommandant der Armee, hat sich dagegen gewehrt. Nicht so sehr aus humanitären Gründen. Aber er dachte, das schwächt die Armee. Jetzt am Ende des Krieges konnte er sich nicht leisten, hier vielleicht tausende Soldaten, außerdem die demoralisierende Wirkung auf die Kameraden, die mit dem ganzen Krieg zusammengekämpft haben. Also Eichmann hat auch bestanden, Hitler hat nachher Keitel unterstützt. Ja, auch wieder nicht aus humanitären Gründen, aber aufgrund von der Schwächung der Armee zu vermeiden. Ein anderer Punkt, zum Beispiel, Hitler war mal außer sich über englischen, amerikanischen Flugzeuge, die Deutschland bombardiert haben. Und hat also alle Piloten, hat er beschlossen, die Juden sind, die sollten getötet werden. Und da war selbst Kaltenbrunner anscheinend dagegen. Kaltenbrunner hat dem von Tadden vom Auswärtigen Amt gesagt, dass er und auch ein General Koller, der auch außer sich war, dass man kriegsgefangene Piloten töten sollte, das sagte er halt für eine Unmöglichkeit. Und anscheinend auch Kaltenbrunner war dagegen, aber Kaltenbrunner hat gesagt, er hat diese Schwierigkeit mit dem Referenten für die Judenangelegenheiten Adolf Eichmann, der 100% dafür war, die Piloten zu töten. Nicht nur die jüdischen Piloten, sondern die Piloten von jüdischer Abstammung sollten getötet werden. Also hat dann dieser Professor Koller gesagt, wie dann er hörte, das wird nicht geändert werden, dann hat er die Piloten irgendwie in die verschiedenen Lager gebracht, damit man sie nicht so identifizieren kann. Was nun das Benehmen als solches von Eichmann? Wissen Sie, wir hatten beschlossen, einen Dokumentarfilm zu errichten und das einzureichen bei Gericht. Also das wurde ich gebeten, das festzulegen, wie der Film aussieht. Wir wollten nicht zu lange, also wir haben geschlossen, ungefähr 45 Minuten wäre angemessen. Also ich habe 3 Tage und 3 Nächte zugebracht, alle Filme zu sehen, die es gab. deutschen Quellen, polnischen, tschechischen, russischen und so weiter. Und habe dann zusammengestellt diese 45 Minuten. Und aus Fairness dem Angeklagten gegenüber wollte ich das, bevor wir das dem Gericht zeigen, dass er und der Verteidiger, ja, Dr. Servatius und der Herr Wächtenbruch, dass die zwei deutschen Verteidiger das auch zusammen sehen, um zu sehen, ob sie vielleicht, wollen sie vielleicht sagen, das ist nicht authentisch oder aus anderen Gründen vielleicht nicht akzeptabel. Und da haben wir ihnen am Abend vorher, also bevor wir es dem Gericht gezeigt haben, haben wir ihm diesen Film gezeigt. Waren auch einige Journalisten dabei. Also ich kannte ja den Film, aber ich habe Eichmann angesehen, ich wollte sehen, wie er reagiert, wenn er diese Sachen sieht von Auschwitz und von Bergen-Belsen und so weiter. Hat er überhaupt nicht, da war er ganz stoisch. Aber dann plötzlich sah ich, wie er sehr aufgeregt zu seinem Wächter sprach. Als die Sache vorbei war, habe ich den Wächter gerufen, sage ich, was hat, war er plötzlich so aufgeregt? Sagt er, ja, er hat gesagt, man hat gesehen, er war hier im Saal, da waren andere Leute dabei und man hat ihn hier rausgebracht in seinem grauen Anzug. Und man hat ihm mal versprochen, dass er nie da in den Saal kommt, es sei denn, er hat seinen blauen Anzug an. Und man soll ihm doch sowas nicht versprechen, wenn man es nicht einhalten kann. Und statt den blauen Anzug hat er den grauen Anzug und er muss dagegen protestieren. Das war das Einzige, was ihn berührt hat, als er gesehen hat, die Leichen in Bergen-Belsen und in Auschwitz und die Gaskammern und so weiter. Es ist auch so, gut, sicher, ein Mann, der war in den 50 Jahren, wenn ich ihn im Autobus gesehen hätte, weiß ich nicht, ob ich da besonders auf ihn aufgepasst hätte, aber so hatte er manchmal einen Tigerblick in den Augen, wenn ihm irgendetwas missfallen hat. Und ich hatte den Eindruck, dass auch die Verteidiger manchmal Angst vor ihm hatten. Übrigens, als er kam, das Erste, was ich getan hatte, ich habe ihn untersuchen lassen von Psychologen und Psychiatern. Ich dachte, vielleicht wird er auf Unzurechnungsfähigkeit plädieren. Und dann wollte ich, dass wir Unterlagen haben, wie er medizinisch, wie seine Geistessituation war. Und unter anderem haben wir die Resultate der Untersuchung geschickt in die Schweiz zu einem Professor, Professor Sondi, der ein großer Experte ist. Unter anderem hat er zum Beispiel ein folgendes System gehabt, dass man einem Menschen zeigt Bilder von lebenden Menschen. Einige Humanisten, Nobelpreisgewinner und so weiter. Und einige Sadisten, Mörder, Vergewaltiger und so weiter. Und da soll er zeigen, welche fünf ihm da am besten gefallen. Wenn das nur so eine Seite ist, hätte keinen großen Wert. Aber man zeigt ihm 30 solcher Seiten von Leuten von der ganzen Welt. Und da kommt anscheinend ein gewisses Charakterbild hervor. Und das haben wir anonym eingeschickt zu diesem Professor. Und da kam kurz darauf ein Anruf von dem Professor. Er sagte, er möchte zusätzliches Material haben über diesen Mann, den wir da untersucht haben. Und da habe ich ihn gefragt, weswegen wollen Sie das haben? Sagt er hat noch nie einen Menschen gehabt mit solch mörderischen Trieben, wie dieser untersuchte. Also wir haben das ja nicht gebraucht in dem Prozess. Ich habe es nicht eingereicht. Ich kann auch nicht sagen, dass dieses System von diesem Professor wissenschaftlich von der ganzen Welt akzeptiert ist. Deswegen kann ich nicht irgendwie besonderen Wert darauf legen, aber es kam doch ein gewisser Schock, als dieser Mann uns das beibrachte. Also ich habe erwähnt vorhin Herrn Höss, ja, der Kommandant von Auschwitz, der unter anderem einer seiner Aussagen sagte Folgendes. Eichmann war völlig davon überzeugt, dass wenn es ihm gelingen würde, die biologische Grundlage der Juden im Osten durch vollkommene Ausrottung zu vernichten, dann würde sich das Judentum als ein Ganzes von diesem Schlage nie wieder erholen. Und dann an einer anderen Stelle sagte er, Eichmann war von seiner Mission völlig besessen und war überzeugt, dass die Vernichtungsaktion notwendig sei, um das deutsche Volk in Zukunft von den destruktiven Absichten der Juden zu bewahren. Dies war der Weg, in dem er seine Aufgabe sah, und er widmete seine ganze Energie der Verfüllung dieses Vernichtungsplanes. Eine Sache wollte ich noch sagen, wo es mir etwas geholfen hat, da ich den Charakter wirklich dieses Mannes kannte. Er hat sich dauernd versucht, der Abdeckung nach oben, nach unten. Da gab es so viele Dokumente mit seiner Unterschrift. Und es war zum Beispiel wirklich so interessant zu sehen, da gab es doch in der Gestapo wahnsinnig viele Abteilungen. Und die hatten alle einen Referenten, der verantwortlich war für die Abteilung. Und die wurden dauernd durch Rotation ausgetauscht. Der Einzige, der den ganzen Krieg als Referent für die Judenabteilung 4B4 blieb, war eben Adolf Eichmann. Aber der hatte versucht, Also nach oben, nach unten. Also wenn er was unterschrieben hatte, dann hat er gesagt, er hat Befehl bekommen. Wenn es einer seiner Adjutanten war, hat er im Allgemeinen gesagt, das hat er vielleicht, das weiß ich nicht, das hat er vielleicht auf eigene Faust gemacht. Aber, also auch in der Untersuchung war seine Tätigkeit klar eigentlich zu beweisen. Aber da war kein direkter Beweis, dass er das Giftgas bestellt hat für die Vernichtungsleger. Und das war natürlich von besonderer Bedeutung. Es war ziemlich klar, dass er davon auch wenigstens wissen musste. Aber dass seine Abteilung sich damit beschäftigt hatte, da war kein klarer Beweis. Nur in einem Buch, da war eine Notiz unten, da stand, dass Rolf Günther, sein Adjutant, Giftgas bestellt hat in einer Fabrik so und so. Aber es stand nicht da, worauf sich das basiert, auf welche Aussage oder wie auch immer. Also in einem Kriminalprozess kann man ja sowas nicht so nur beweisen, nur durch irgendeine Bemerkung unten in einem Buch. Also, da ich Eichmann kannte, habe ich den Polizeioffizier gebeten, er soll ihm am nächsten Tag dieses Buch zeigen. Nicht aufmerksam machen auf diese Notiz, sondern nur sagen, das ganze Kapitel soll er lesen und er wird am nächsten Tag darüber verhört werden. Mir war klar, dass er verstehen wird, dass wir eigentlich interessiert waren an dieser Notiz. Aber ich habe den Polizeioffizier gebeten, ihn nicht darauf aufmerksam zu machen. Und am nächsten Tag ihn zu fragen, ob seine Adjutanten manchmal auch alleine etwas gemacht haben. Und das hat er getan. Und da hat Eichmann dann am nächsten Tag gesagt, ja, an sich meine Adjutanten, die sollten nichts auf eigene Faust machen. Aber da war mal eine Gastgeschichte. Und da habe ich gehört, dass der Rolf Günther da irgendwas gemacht hat. Und da habe ich gesagt, warum haben Sie denn das gemacht? Na gut, es kann möglich sein, konnte Herr Rolf Günther irgendwas gemacht haben. Aber Giftgas zur Ermordung von Millionen von Menschen, kann Herr Günther nicht die Initiative dafür ergriffen haben, ohne dass sein Kommandant davon weiß. Aber auf jeden Fall nicht nur das, sondern nachher habe ich natürlich gebeten, er soll das weiterführen. Haben Sie bei Günther gehört? Und nicht von anderen Quellen. Sagte, ich will nicht in Abrede stellen, ob ich es von Günther gehört habe, aber ich habe dann den Günther gefragt. Ich habe ihn nicht zur Rede gestellt, aber ich habe ihn um Aufklärung, was da los ist. Ja, also hat er gesagt, hat mit Günther gesprochen. Haben Sie dem Günther nicht gesagt, ja, wie konntest du das machen? Wie konntest du das bestellen? Wie konntest du auf solche Sachen hereingehen? Eichmann, sicherlich, sicherlich. Und dann, der Herr Günther hat das bestimmt nicht auf eigene Faust getan. Hat das Gas bestellt und in diese Sache reingelegt? Eichmann, sicherlich nicht. Nein, das glaube ich auch nicht. Aber ich erinnere mich nicht, dass ich das gemacht habe. Also, wie gesagt, das war dann eigentlich also ziemlich klar, dass er mit Günther darüber gesprochen hat. Und das hat wirklich bestätigt, dass diese Notiz, die an sich nicht gültig war als Beweismaterial, aber er hat zugegeben, dass er mit Günther darüber gesprochen hat und dass Günther, da war eine Geschichte und dass Günther das nicht abgestritten hat. Wir haben auch gefragt, dann haben sie ihn vielleicht vor ein Disziplinarverfahren. Was heißt das? Hat er nicht gemacht. Also auf diese Weise konnte man das dazu bringen.